DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Herzlich willkommen zur Folge 152 von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast im Architekturbüro Burkhardt in Berlin. Burkhardt seinen Hauptsitz in Basel und weitere Niederlassungen in Bern, Genf, Grenzach, Lausanne, Stuttgart und Zürich. Die Unternehmensgruppe besteht aus Burkhardt Entwicklungen, Burkhardt Immobilien und Burkhardt Architektur. Burkhardt Architektur beschäftigt an 8 Standorten 440 Mitarbeitende aus 26 Nationen. Am Standort Berlin arbeiten ca. 70 Personen. Man ist in vielen Typologien unterwegs, wie beispielsweise Infrastruktur, Wohnen, Gesundheit, Verwaltung etc. Und natürlich im Bereich Forschung und Bildung. Die Wahl von Burkhardt Architektur als Heftpartner für die DBZ 3 2026 ist uns bei der Ehrenexpertise im Bereich Forschungsbauten nicht schwer gefallen. Wir, das sind heute aus der DBZ-Redaktion
Hartmut Rennchen
und Michael Schuster. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide, Gunnar und Carsten hier. Also das heißt, die Senior-Projektleitung, der ausgewiesene Laborexperte, und Carsten, auch herzlich willkommen an dich, dass wir hier sein dürfen. Du warst aus der Geschäftsführung Deutschland von Burkhardt Architektur.
Ja, euch ganz herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Ja, hallo. Und Dankeschön.
Wir das Heft mit euch zusammen gestalten können.
Ja, gerne, gerne. Also hat auch bisher schon sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt machen wir mal den Podcast zusammen. Wer möchte anfangen? Wir haben ein paar Sachen uns heute für heute vorbereitet. Vielleicht mit der ersten Geschichte.
Ja, erste Frage, die jetzt hier bei mir vor der Nase steht, ist relativ allgemein, aber kann man ja vielleicht trotzdem mal was zu sagen. Was ist die besondere Herausforderung an Forschungsbauten, wenn das unser Heftthema sein soll und Podcastthema?
Wenn ich da mal anfange, ich glaube, bei allen Labor- und Forschungsgebäuden ist das Kernthema die Gleichzeitigkeit völlig gegensätzlicher Anforderungen, die erfüllt werden sollen. Das heißt, wir haben eine hohe Priorität in der Funktionalität bei einer Berücksichtigung eines möglichst hohen Gestaltungsanspruchs, den wir natürlich dennoch als Architekten durchsetzen wollen. Forschung ist grundsätzlich im steten Wandel und es ist nichts, was man als Typologie fassen kann, und das ist nicht immer gleich, und insofern ist jeder Bau eigentlich ein individueller Bau und jeder Bau hat seine eigene Charakteristik, und insofern ist da durch die divergierenden Anforderungen, die es gibt, auch immer ein unterschiedliches Gebäude bis jetzt bei rausgekommen, und das macht Forschungsbauten spannend, aber auch komplex.
Carsten, möchtest du noch irgendwas ergänzen zu dem Thema Forschungsbauten?
Im Grunde genommen hat es Gunnar schon gesagt, aber es ist ja tatsächlich so diese Spezifik, die dahinter steckt, und auch die Anforderungen an die, also die bautechnischen Anforderungen, die technischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, die da im Vordergrund stehen. Und das zu vereinen auch mit einem Gebäude, was eine große Aufenthaltsqualität auch gleichzeitig hat, also neben dem eigentlichen originären Sinn der Forschung auch noch das, das sich dort aufhalten, begegnen und so weiter, das finde ich immer sehr als sehr reizvolle und spannende Herausforderung bei solchen Gebäuden, wie man das gut zusammenbekommt.
Ich meine, wenn ihr jetzt, also ihr habt verschiedene Nutzergruppen, ihr habt verschiedene Fachplanerinnen und Fachplaner, mit denen ihr zusammenarbeiten müsst. Wie kriegt ihr das denn in so einem Prozess zusammen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wer ist der Erste, der was anmeldet? Wer ist der Zweite, der sagt, du musst das und das beachten? Wann seid ihr dann dabei? Wie sind die Abläufe bei so einer Entwicklung?
Ich glaube, die Ersten, die dabei sind, sind letztlich die Nutzer, die wissen, was sie dort machen wollen. Die Nutzer sind total entscheidend, um gleich von Anfang an die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und dann kommen wir als Architekten direkt, und wir müssen versuchen, aus den einzelnen Ideen, und das ist ja das Thema, dass wir nicht einen Nutzer haben, sondern normalerweise bei Forschungsgebäuden viele Nutzer, viele verschiedene Nutzer, unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Professuren, deren Ansprüche und deren Ideen für das, wie sie arbeiten wollen, in Zukunft zusammenzubringen. Und da müssen wir sofort reagieren, und das müssen wir erstmal kennenlernen. Das heißt, ohne diesen Input, den wir bekommen, ist es eigentlich sehr schwierig, ein Gebäude zu konzipieren. Und erst wenn man das geschafft hat und wenn man da einen Konsens und eine Verständnissicherung hat mit den Nutzern, dann geht der Weg los, wo wir als Architekten versuchen, das in Form zu gießen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt sofort die Technik, meine, die Technik bestimmt eigentlich Geometrie, bestimmt Aufteilung, bestimmt Vorhaltung, bestimmt Fläche. Und das muss alles in einer relativ kurzen Zeit hintereinander kommen, aber diese Kaskade ist immer sehr wichtig.
Wie kann ich mir da die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern vorstellen? Wie, hast du ein praktisches Beispiel? Plauder doch mal aus dem Nähkästchen.
Also Wissenschaftler sind, ich glaube, das ist uns, bei uns Architekten auch, sind schon spezielle Menschen manchmal, weil Wissenschaftler sehr fokussierte Menschen sind, die ein Ziel haben und die haben eine klare Vorstellung davon, wie sie an dieses Ziel kommen wollen und können sich auch vorstellen, mit was sie arbeiten werden. Aber Wissenschaftler sind natürlich immer daran gewohnt, dass sie eine Umgebung vorfinden, in denen sie sich ihr Umfeld machen. Und sie sind natürlich nicht darauf geprägt, sich selbst die Räume und sich selbst das Umfeld zu gestalten, wenn man bei einem Neubau arbeitet. Das heißt, sie haben eigentlich keine Vorstellung davon, was könnte eigentlich noch die Wissenschaft einfacher und besser machen, rein aufgrund der räumlichen Konstellationen, die es gibt. Und da muss man natürlich den Forschenden dann auch wirklich unter die Arme greifen, um denen verständlich zu machen, was kann ich eigentlich bieten, damit du deine Arbeit perfekt machen kannst.
Hast du so ein Beispiel so als Feedback, wenn jetzt ein Gebäude erstellt war, die Wissenschaftler haben eine Zeit lang drin gearbeitet, gab es da mal irgendwie ein besonderes Feedback dann von einem der Nutzer, Nutzerinnen?
Das Feedback kommt meistens schon viel früher, aber erst im Laufe der Planungszeit. Also man merkt immer wieder bei der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, am Anfang wissen sie eigentlich gar nicht, wie sie sich einbringen sollen. Dann fängt man an zu planen. Und erst je mehr man plant, je mehr man denen zeigt und gerade in Visualisierung, in räumlichen Eindrücken, dann kommen sie auf die Idee, was sie eigentlich wollen und was sie eigentlich brauchen. Und deswegen ist das Feedback sehr oft im Planungsprozess und es ist sehr aufwendig manchmal, dieses Feedback noch einzuarbeiten, weil erst zu einem späten Zeitpunkt, wo ich über Visualisierung eigentlich schon ziemlich genau weiß, was ich machen will, natürlich diese Rückmeldung kommt. Die Rückmeldung dann am Ende, wenn das Gebäude schon in Betrieb ist, die ist meistens positiv und meistens dann doch sehr zufrieden.
Wie ist denn da, also sagen wir mal, das Gebäude ist gebaut, aber wie plant ihr Flexibilitäten da ein? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fachbereich umziehen möchte oder die Labornutzung doch geändert werden soll. Es kann ja auch im Prozess vielleicht eine Nutzergruppe mal komplett wechseln, dass irgendwas wegfällt oder so. Habt ihr da Möglichkeiten zu reagieren oder ist so ein Gebäude dann auch einfach schnell festgezurrt? Und
in der Regel ist es ja so, wenn man sich im Planungsprozess zusammensetzt mit den Nutzern, vor allem auch, es geht immer um Flexibilität, weil keiner weiß, wie in 10 Jahren dort die Ausstattung von den Laborräumen sein werden, wie groß die Zuschnitte sein werden und so weiter. So gesehen ist das immer Thema bei unseren Bauten, Flexibilität. Und die Schwierigkeit ist immer, die Flexibilität so flexibel zu halten, dass alle Möglichkeiten auch in Zukunft bestehen. Das funktioniert nicht. Also man muss sich auf gewisse Grundlagen oder auch Regeln einigen, wie diese Flexibilität funktionieren soll. Und wir machen das bei unseren Gebäuden. Jetzt bei deinem Projekt ist es teilweise sehr spezifisch, was die Flexibilität angeht. Da ist es, glaube ich, was jetzt so diese großen Werkhallen und so weiter angeht, schon sehr klar. Da kann man gar nicht mehr so viel später auch flexibel handhaben, außer dass man die eben in kleinere Unterteilungen dann oder Partitionierungen bekommt. Aber insgesamt ist es immer Thema Flexibilität in den meisten Fällen.
Ich möchte mal auf das Thema der Wissenschaftler eingehen. Es herrscht ja auch unter den einzelnen Universitäten, Hochschulen und sonstigen Einrichtungen, für die er die Laborinstitutsgebäude auch errichtet oder beziehungsweise plant, so ein gewisser Wettbewerb. Wie macht sich das bei der Architektur auch bemerkbar? Die sind natürlich auch darauf erpicht, die besten Forscher an ihren Standort zu bekommen.
Das bekommen wir ganz stark mit von unseren Auftraggebern, also dieser War of Talents, dass der tatsächlich... Also es muss die optimale Infrastruktur gegeben sein für die Forschenden. Es muss also neben der Infrastruktur aber auch ein Arbeitsumfeld zur Verfügung gestellt werden, wo sich die Mitarbeitenden dort wohlfühlen und wo sie sich begegnen können. Also was eben über das Übliche noch drüber hinausgeht. Und so wie ich das mitbekomme oder wir das mitbekommen, besteht da schon ein sehr großer Druck, auch eben entsprechend hier die optimalen Situationen auch zur Verfügung zu stellen und dort eben, man ist dort auch in so einem Wettbewerb, habe ich so den Eindruck.
Also es geht auf jeden Fall darum, dass man attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Also man muss mehr machen, als die reine Laborzeile zur Verfügung zu stellen oder das Gerät da reinzupacken, sondern es geht um das, was eigentlich um diesen eigentlichen Arbeitsbereich noch herum passiert. Das heißt also, Forschungsarbeit ist eine sehr kreative Arbeit. Und wenn ich kreativ sein will, brauche ich auch ein kreatives, also ein förderndes kreatives Umfeld. Ich muss also Gelegenheit haben, aus meiner Laborzeile rauszutreten und irgendwo den Kopf freizukriegen. Und diese Möglichkeit, diesen Raum dafür, den müssen wir schaffen. Und wenn ich diesen Raum habe und wenn die Wissenschaftler merken, dass ich ihnen diesen Raum gebe, dann funktioniert das eigentlich auch mit dem Wohlfühlfaktor. Und das brauchen die. Die brauchen neben dem fokussierten Arbeiten eben auch diesen Wahrnehmungswechsel, den die Architektur bieten kann. Das ist ganz wichtig.
Ist das unterschiedlich über die Zeit? Gibt es da Trends? Also ich meine, das ist, macht schon Sinn, dass man räumlich ein Zusatzangebot gibt und dass es natürlich attraktiv ist für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das kann ich euch bieten. Aber wenn man jetzt das auch im Zusammenhang mit einer Forschung, die ja sehr unterschiedlich sein kann, betrachtet, so sind das, gibt es irgendwelche Sachen, die mehr gemacht werden inzwischen, mehr Gebäude für eine spezielle Nutzung oder irgendwelche Institute, die sich besonders stark entwickeln?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man erkennen, dass der Anteil dieser Flächen, die für Kommunikation, für Aufenthalt gedacht sind, einfach größer wird. Also dass wir, früher waren es sehr, sehr streng gerasterte, funktionale Laborbauten und mittlerweile ist das Mindset da, dass wir diese anderen Räume brauchen und dass dafür auch Platz zur Verfügung gestellt wird, was ja im gleichen Atemzug immer auch Geld bedeutet.
Ja, also das ist schon ein Trend an sich, dass überhaupt diese Zusatzzonen geschaffen werden. Ist das jetzt auch der Bereich, wo ihr euch mehr austoben könnt als Architektin und als Architekten? Also ihr seid ja auch in einem gewissen Korsett mit Fachplanern dann zusammen, die relativ straight vorgeben, so und so ist jetzt dieser Forschungsbereich zu gestalten. Ihr könnt ja nicht sagen, ja, die Maschine stellen wir aber da jetzt nicht hin. Ist das?
Man könnte es versuchen.
Ja. Ja. Viel Glück. aber ist das der Bereich, wo ihr euch auch einfach austoben könnt und mal sagen könnt, okay, das ist halt auch eine Sache, da können wir gestalten, da müssen wir auch gestalten.
Austoben, das wäre schön, aber das sind Bereiche, die wir uns greifen und in die wir reingehen und wo wir eben auch sagen, wir schaffen hier einfach ein Mehrwert neben der reinen Funktionalität. Also Wissenschaftler sind sehr fokusorientiert auf die Funktionalität und wir müssen denen das natürlich beibringen. Das heißt, wir haben Partner drin, die auch moderne Büroarbeitskonzepte oder sowas vermitteln dann an die Wissenschaftler, damit die überhaupt verstehen, was habe ich eigentlich für Optionen. Die denken ja vielleicht zum Teil nur sehr einseitig in dem, was sie kennen. Und man muss natürlich da dann auch öffnen dafür, dass man neue Ideen entwickeln kann. Und was wir feststellen ist, dass wir viel verstärkter, und das sieht man aber, glaube ich, so in der allgemeinen Tendenz bei den Laborbauten, auf Materialien achten müssen, auf Farben achten müssen, auf Atmosphäre achten müssen. Und das können wir natürlich aufgrund der strikten Richtlinien, die wir für reine Laborräume haben, eben nur da, wo ich ein bisschen freier bin. Und da muss ich genau diesen Gegensatz schaffen und da muss ich diesen Wohlfühlfaktor tatsächlich etablieren können. Und das wird so ein Schwerpunkt von uns in diesen Teilbereichen, die wir uns immer schaffen, diesen sogenannten Zwischenzonen.
Geht das auch von außen? Also wir reden jetzt, habe ich das Gefühl, von Inneren vom Gebäuden, also von Funktionen innerhalb des Gebäudes, aber ihr habt ja auch Außenräume. Grundsätzlich, also ihr seid ja im Zweifelsfalle irgendwo auf dem Campus, ihr seid vielleicht sogar auf der grünen Wiese unterwegs, wo das komplett neu entsteht. Spielt ihr dann auch um das Gebäude herum? Geht das?
Das liegt immer daran, wie viel Fläche wir um das Gebäude überhaupt zur Verfügung gestellt kriegen. Aber beim Projekt jetzt in Berlin-Adlershof, beim GBD zum Beispiel, ist es so, dass wir eine Idee entwickelt haben, wo wir sagen, wir haben einen Grünraum vor dem Gebäude, wir haben das Gebäude extra etwas von der Straße entfernt gesetzt und dann kommen Schichten Labor, dann kommt eine Schicht Büro, dann kommt eine Schicht Labor wieder und dann kommt wieder ein Freiraum im hinteren Bereich, der für das Personal da ist. Also wir haben auch Innenhöfe. Also es gibt immer wieder Bereiche mit neuen Perspektiven, mit neuen Qualitäten, die sich also von außen über das Gebäude bis nach hinten ziehen und die eben immer wieder dazu führen, ich habe Perspektivwechsel, ich habe andere Umgebungen, ich habe andere räumliche Strukturen, ich habe auch andere Geometrien und Volumetrien von Räumen, die dann dementsprechend auch anders wirken.
Du hast eben das GBD-Projekt in Adlershof schon angesprochen. Das ist ja oder basiert ja auf der integrierten Projektabwicklung. Das ist ja jetzt noch nicht ganz so geläufig. Was ist das Besondere daran?
Das Besondere an IPA ist, dass man ja von vornherein, von Projektbeginn mit den Ausführenden zusammenarbeitet. dass es einen Mehrparteienvertrag gibt, wo Planende und Ausführende in einer Gemeinschaft agieren, die einerseits eine planungstechnische Unterstützung von den Ausführenden schon beinhaltet und wo man sich eben viel stärker von vornherein ergänzen kann. Und IPA führt eben dazu, dass das Thema, wie integriere ich denn Systeme, die später tatsächlich umgesetzt werden? Wie kann ich denn einen Ausführenden dazu bringen, dass er mir schon Tipps gibt, welche Geometrie in welchem Raum brauche ich eigentlich, um welches Gerät aufzustellen? Dass wir sowas natürlich viel, viel früher berücksichtigen können und auch damit viel schneller und effizienter in der Umsetzung sind. Also IPA ist ja ein Verfahren, das ein Prozess, der entwickelt worden ist und der eher in den Infrastrukturprojekten bis jetzt bei der Bahn oder ähnlichen Sachen umgesetzt worden ist. Und im Forschungsbau, glaube ich, ist es jetzt noch relativ wenig entwickelt. Es ist so der erste große Forschungsneubau in Deutschland, der da jetzt gerade mitgemacht wird. Und wir sind ja selbst Versuchskaninchen, wie dieser Prozess auf so ein so komplexes Gebäude dann auswirkt, wie wir es da haben.
Wie geht denn sowas los? Also ich meine, ihr sitzt dann da mit mehreren Leuten am Tisch, aber ihr müsst ja, also wisst ihr vorher, mit wem ihr arbeitet oder kommt das dann, wenn der Auftrag wird zugeschlagen und dann stellt man das Team zusammen und geht halt diese Gemeinschaft ein. Wie kommen solche, also wie muss man sich das vorstellen?
Also jetzt in dem konkreten Fall war das ein sehr aufwendiger Bewerbungsprozess, sehr langwieriger auch, der ging über ein Jahr, wo unterschiedliche Lose ausgeschrieben waren für die Architektur, für die Haustechnikplanung, für den Hochbau. Und die liefen mehr oder weniger parallel oder zeitversetzt, aber fast zeitgleich, diese Ausschreibung. Und wir wussten im Vorfeld noch nicht, wen wir als Partner mit im Mehrparteienvertrag dabei haben werden. Das ist der Bauherr, der die Vertragspartner ausgewählt hat. Da war ein Assessment Center, also man wurde dort auf die Persönlichkeit geprüft, funktioniert das Team, also der Team-Spirit, Teamgeist, der stand da extrem im Vordergrund. Und das waren die Auswahlkriterien neben Motivationsschreiben, neben einer Entwurfsskizze, die wir mit abgeben mussten und so weiter. Also es war sehr vielschichtig, es war sehr lange und wir wussten noch nicht, wer mit am Tisch sitzt am Ende und können aber sagen, dass der Auswahlprozess vom Bauherrn gut getroffen wurde, weil die Partner, die mit uns zusammen dort an dem Projekt sind und dann von Anfang an, wenn das Projekt losgeht, in dieser Co-Location sitzen, das sind sehr gute Partner und es macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Das heißt, die Partner kommen im Zweifelsfall, also das heißt, es geht von vornherein Hand in Hand los, auch wenn die Parteien jetzt noch nicht unbedingt mit involviert sein müssten. Das kommt vielleicht erst später, das Gewerk zum Beispiel, oder die Planung, oder geht es direkt Hand in Hand, alle machen alles zusammen
los? Ja, also es geht gemeinsam los und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt dieser IPA-Methode oder Form der Zusammenarbeit, dass alle Stakeholder von Anfang an zusammensitzen, um eben hier die bestmöglich die Synergien aller einbringen zu lassen, einfließen zu lassen in das Projekt und auch frühzeitig schon, also auch mit dem Hochbau- oder Bauunternehmen zusammenzusitzen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, Kostensicherheit und. Und so gesehen sitzen alle von Anfang an mit an einem Tisch. Jetzt kann man sich aus der Erfahrung heraus fragen, macht das so Sinn oder braucht man vielleicht noch eine Vorphase, wo man mehr erstmal den Fokus auf der Architektur hat. Das sind jetzt alles so Erfahrungswerte, die wir gerade sammeln und auch evaluieren und natürlich auch in solche zukünftigen Prozesse dann mit einbringen wollen.
Gibt es da schon irgendwie erste Erkenntnisse, was sich vielleicht bei einem Folgeprojekt irgendwie, wo ihr sagt, da gibt es Ansätze, das könnte man verbessern?
Viele, also wir haben, es gibt immer wieder diese Lessons learned, das ist so ein regelmäßiger Turnus auch im Projektteam und da gibt es schon immer aus dem Prozess raus und auch aus der Form der Zusammenarbeit raus, wo man feststellt, oh, hier wäre jetzt vielleicht doch noch eine weitere Position zu besetzen gewesen, die man so im Vorfeld noch gar nicht auf dem Schirm hatte und so ergeben sich da immer wieder neue Erkenntnisse, sagen, da könnte man es noch besser machen und da. Aber genauso auch, wo man sagt, da läuft's gut und das ist super, also auch das wird dann evaluiert. Und das ist ja so ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von der IPA-Methode der Zusammenarbeit auch, dass man eben regelmäßig auch diese Lessons learned im Team macht.
Also gut, das ist jetzt die Art der Zusammenarbeit, aber jetzt ganz konkret, habt ihr das Gefühl, es ist... geht schneller, wir kommen besser zu Entscheidungen zum Beispiel, das muss nicht so viel Ping-Pong gespielt werden mit den Ideen, das kann man ja auch aus Projekten von vorher raussehen, so, das lohnt sich wirklich, das anzuwenden, dieses IPA.
Also IPA ist ja grundsätzlich erstmal eine theoretische Idee und ein wichtiger Aspekt bei IPA ist die Co-Location. Wir arbeiten ja mit allen Partnern zusammen, 3 Tage die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Co-Location draußen auf der Baustelle in Adlershof. Und da muss man einfach sagen, dass dieses unmittelbare Zusammenarbeiten führt einfach dazu, dass viel schneller Entscheidungen getroffen werden, dass viel schneller auch Themen überhaupt aufkommen und besprochen werden, weil man seinen direkten Ansprechpartner kennt. Also es geht nichts mehr über Mail, es geht nichts darüber, dass ich irgendwie erstmal erfahren muss, an wen muss ich mich wenden, sondern ich kenne eigentlich, das ist auch in der Haustechnik natürlich wichtig, ich kenne meinen Ansprechpartner für Sanitär, ich kenne ihn für die Lüftung, ich kenne ihn für Elektro und weiß, an wen ich mich wenden muss. Ich muss nicht irgendwie über den Projektleiter gehen, der es dann wieder verteilt oder so. Und diese direkte Kommunikation hilft halt dabei, schnell zu sein. Das hat natürlich auf der anderen Seite den Aspekt, man muss gucken, wie man diese vielen Informationen, diese vielen kleinen Entscheidungen, diese vielen kleinen Dinge, die man jeden Tag dort draußen macht, wieder vergemeinschaftet und dafür sorgt, dass alle den gleichen Informationsstand haben. Also die Kommunikation, das Informationsmanagement wird bei IPA viel, viel umfangreicher, als wir es vielleicht im herkömmlichen Prozess haben. Und das muss richtig aufgesetzt werden. Und da ist es bei uns auch so, dass wir immer wieder lernen, das, was Carsten schon gesagt hat, immer wieder hinterfragen, haben wir es richtig gemacht oder nicht? Oder müssen wir nochmal was ändern, damit wir das überhaupt erreichen, was wir erreichen wollen? Was wir jetzt sehen ist, wir arbeiten ja in einem öffentlichen Bau. Es ist ja ein Bundesbau, den wir da erstellen, dass wir in dem, was wir eigentlich tun könnten, uns manchmal fast überholen. Und wir ziemlich viel parallel schieben und das bedeutet dann wieder, dass wir merken, dass die Kapazitäten, die eigentlich mal geplant waren, nicht ausreichen, weil wir einfach planen und bauen und alles parallel machen. Es gibt eine absolute Verschiebung, was die Leistungsphasen angeht. Also es geht nichts nach HOAI.
Bisschen ein Themenschwenk. Jetzt gucke ich mal Carsten so ein bisschen an. Einmal im Jahr, das hatten wir ja heute schon mal in unserem Vorgespräch, treffen sich die ganzen Beschäftigten von Burkhardt in einer Art Weihnachtsfeier. Und die war jetzt irgendwie auch vor kurzem. Und ihr beschäftigt euch auch schon sehr intensiv mit euch selbst. Ihr habt so eine Charta entwickelt und in der neuen steht, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit so in den Mittelpunkt stellt. Jetzt seid ihr ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ein nicht gerade kleines Architekturbüro mit über 400 Mitarbeitern. Wie funktioniert so ein Prozess in so einem, in so einem Tanker von der Größenordnung her?
Der funktioniert sehr gut. Warum? Weil wir standortübergreifend sehr eng zusammenarbeiten unter den Standorten in der Schweiz, auch in Deutschland. Und das ist ja auch das, was uns, finde ich, auszeichnet. Und wir haben für das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ganz konkret, das war tatsächlich dieses Jahr bei unserer Preview, so nennt sich die Veranstaltung, war das Hauptthema und stand im Mittelpunkt, weil wir haben unsere Nachhaltigkeitscharta in diesem Jahr verabschiedet bei Burkhardt. Und jetzt geht es darum, dieses Thema in die Standorte zu bringen und das Ganze natürlich nicht unkoordiniert, sondern es gibt speziell neue Servicestellen, die dafür geschaffen wurden bei Burkhardt, einmal zentral in Basel. Es ist ein Nachhaltigkeitsteam und an jedem Standort gibt es ein Nachhaltigkeitsteam. Und diese Teams an den Standorten mit Basel zusammen, die arbeiten regelmäßig zusammen, die tauschen sich aus, die garantieren, dass wir einheitliche Standards hier haben in der Vorgehensweise, in den Checklisten, wenn es um Innovationen geht und so weiter. Also es ist ein großer Wissenstransfer auch. Und es sind insgesamt 20 Personen an 8 Standorten, die da zusammenwirken und sich regelmäßig koordinieren. Darüber hinaus haben wir dann auch Informationsveranstaltungen hier einmal im Monat, Lunchtime-Event nennt sich das. Das ist nur auch ausschließlich dem Thema der Nachhaltigkeit gewidmet. Und also es sind jetzt ganz unterschiedliche, viele Plattformen und Kanäle, auf denen das Thema hier im Unternehmen implementiert und auch nach einheitlichen Standards auch vorangebracht wird.
Und habt ihr schon eine Ahnung, also wo seid ihr gut in Nachhaltigkeit im Moment und wo habt ihr Aufholbedarf oder wo möchtet ihr gerne ran, wo wollt ihr gerne noch nachhaltiger werden?
Das sind ja unterschiedliche Ebenen, das sind einmal auf Unternehmensebene, aber auch in den Projekten. Und in den Projekten ist es zum Beispiel ein großes Thema jetzt auch bei unserer Eigenentwicklung in der Schweiz mit den Projekten, die wir dort haben. Also wir haben jetzt auch eine Checkliste, wir wollen das Nachhaltigkeit für uns messbar machen, das ist ganz wichtig und entsprechend gibt es da auch Tools, die wir entwickelt haben, die wir anwenden jetzt auf die Projekte, um einfach dort auch im Diskurs mit dem Bauherrn dort dieses Thema sehr stark in den Fokus zu bekommen. Und gleichzeitig ist es dann hier die unternehmerischen Aspekte, Carbon Footprint und so weiter. Und auch das haben wir ja jährliche Erhebungen hier von unseren Zahlen, CO2-Ausstoß und so weiter. Und natürlich haben wir da das Ziel, auch besser zu werden. Und also wir haben uns auch im Vergleich zum letzten, ich weiß gar nicht, wann da die Messung war, vor 2 Jahren, haben wir uns auch verbessert insgesamt in den Zahlen. Und so gesehen ist das schon ein ganz wesentlicher Faktor, den wir hier im Fokus haben.
Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Wenn man bei euch mal so ein bisschen sich auf der Webseite tummelt, dann stellt man auch relativ schnell fest, ihr arbeitet auch immer wieder mit anderen Architekturbüros zusammen. Ich hatte so 2 Projekte entdeckt. Einmal war es ein Bürogebäude in Zürich mit CF Möller und dann habt ihr ja dieses Riesenprojekt, da die Militärkaserne bzw. das Militärhospital mit Werner Draxler Partner zusammen. Wie kommt so eine Konstellation zustande?
Zum einen geht es ja immer darum, dass man die Besten zusammenbekommt, also gerade auch bei großen, komplexen Projekten, ne, wo es eine Vielschichtigkeit an Themen gibt und wo man sich auch mit Partnern zusammentun muss manchmal und aber auch zusammentun möchte. Und diese Partnerschaften, die entstehen bei uns aus, es ist ein Interesse, das sind persönliche Ebenen, die da mit reinspielen, aber auch so eine Grundhaltung bei uns im Unternehmen. Wir sind kein Unternehmen, die jetzt sich abschotten wollen, sondern im Gegenteil. Wir sehen da auch immer einen großen Gewinn für alle drin, wenn man sich gegenseitig bereichert, Erfahrungen von anderen mitnehmen kann. Und vor allem aber muss es auf einer menschlichen Ebene gut funktionieren. Und das ist immer ganz wesentlich. Und natürlich, jeder muss seine Schwerpunkte bestmöglich mit einbringen dann in so einem Verfahren. Also, dass man the best of von allen hat. Und das ist eigentlich das, was es auch so spannend macht.
Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Es ist immer wieder überraschend, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, heute sind wir gut durchgerutscht.
Heute war irgendwie... Da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir... eins würde mich ja nochmal interessieren, bevor wir zu unserem üblichen Abspann kommen. Welche Frage wolltet ihr schon immer mal gestellt bekommen? Was macht Burkhardt so besonders? Für mich ist es, also jetzt mal als Außenstehender, ne? Ihr seid ein Riesenarchitekturbüro. Ich war ja auch schon 1-2 Mal in Basel gewesen. Und ich finde es extrem, wie Burkhardt strukturiert ist. Das ist so für mich so eure Alleinstellung. Oder wie tief ihr auch in Dinge reingeht. Ich weiß noch, ob das Thema BIM ist oder ob ihr geht immer, ich habe so den Eindruck, wenn ein Thema da ist, dann seid ihr relativ früh dran. Und ihr beschäftigt euch aber auch immer sehr intensiv damit. Kann man das so ein Stück weit als eure DNA bezeichnen? Oder was würdet ihr als eure DNA bezeichnen, als das Besondere?
Also das, was du sagst, auf jeden Fall. Das ist immer das Interesse, auch mit vorne an den Entwicklungen ganz vorne mit dabei zu sein, die sich ergeben. Und das Schöne an Burkhardt ist, dass wir sind offen, wir sind interessiert, also wir haben keine, grenzen uns nicht ab, sondern also wir gehen offen auf die Sachen und auf unsere Partner zu. Und das ist das Interesse am Neuen, das Interesse am Gegenüber. Das ist das, was Burkhardt stark auszeichnet. Also dieser Teamgeist und auch die Werte, die wir den respektvollen Umgang miteinander und dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das sind Kennzeichen für mich von Burkhardt. Also eine große Offenheit und aber auch eine große Affinität an den aktuellen Entwicklungen, technischen Entwicklungen, immer ganz vorne mit dabei zu sein.
Also von Projektebene, um das noch da anzufügen, ist es eben so, dass wir einen wirklich großen Austausch haben. Das heißt also, wir wissen, wir haben im Unternehmen sehr viele Leute mit sehr viel Know-how und dieses Know-how können wir anzapfen und wir sind offen für neue Ideen. Also wir lassen zu, und das finde ich total wichtig, dass Leute, wenn sie merken, irgendwas im Prozess funktioniert nicht oder irgendwas kann eigentlich verbessert werden, dann gibt es diese Ideen. Diese Ideen können publiziert werden, die können in diese gesamte Belegschaft gegeben werden. Und dann gibt es auch tatsächlich Leute, die vor keiner Idee zurückschrecken, die also immer sagen, okay, ja, da kann was dran sein. Und wie können wir es verbessern? Wie können wir das machen? Und es ist natürlich auch der Größe des Unternehmens dann geschuldet, dass wir uns das erlauben, das zu tun. Dass wenn wir merken, irgendjemand kommt in seinem Projekt nicht weiter, sei es ein Tool, das fehlt, sei es eine Abstimmung, die fehlt, oder ein Teammitglied, das wir noch ergänzen müssen, dann haben wir ja die Möglichkeit und die Offenheit, darüber zu reden und Lösungen zu finden. Und das ist natürlich etwas, was man bei uns tatsächlich über flache Hierarchien auch erreicht, über Offenheit, über Transparenz, was ich glaube, was ja auch so ein Grundgedanke ist, den wir bei, um darauf zurückzukommen, bei IPA ja auch brauchen. IPA ist ja ein total offenes und transparentes System. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass wir das auch gut umsetzen können, dass wir auch da ausgewählt worden sind, mal weil wir das eigentlich schon per se von unserem Büro aus so lieben. Und das macht Burkhardt auch wirklich aus, dieses, jeder kann sich einbringen, jeder wird ernst genommen und jede Idee wird zumindest hinterfragt, ob man nicht damit was anfangen kann, um es für das Gesamtunternehmen als gewinnbringend einzusetzen. Ohne dass ich irgendwie 10 Hierarchiestufen durchgehen muss, bis ich mal jemanden habe, der dann irgendwie entscheiden darf, ob ich mir irgendein Programm nochmal anschaffe oder irgendeine Software dann tatsächlich Sinn macht oder nicht. Sondern wir erlauben uns auch, und das ist glaube ich auch ein großer Punkt, dass wir eine positive Fehlerkultur haben. Also es darf auch mal ein Fehler gemacht werden und es darf auch mal irgendwie versucht werden, etwas zu besser zu machen, und wir genehmigen uns dann auch eben, dass wir sagen, okay, war ein Versuch, aber es hat nicht funktioniert und wir machen es doch wieder anders.
Wunderbares Schlusswort, oder?
Ja gut, dann vielen Dank euch beiden für die Gastfreundschaft. Über die Projekte, die wir gemeinsam mit Burkhardt ausgewählt haben, erfahrt ihr mehr in der Märzausgabe 2026 der DBZ. Danke für eure Gastfreundschaft und dass wir hier sein durften. Wer sich intensiver mit der Arbeit von Burkhardt beschäftigen möchte, dem sei die Webseite www.burkhardt.swiss empfohlen. Und ansonsten, der DBZ-Podcast bietet praxisnahe Einblicke für Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieure und nutzt dafür verschiedene Medienkanäle, darunter eben diesen Podcast. Der Podcast wird von der gesamten DBZ-Redaktion konzipiert und umgesetzt. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, abonniert unser DBZ-Magazin und bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen. Außerdem wird der Podcast von unserem Tourmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle bisher veröffentlichten Podcasts und relevanten Bauthemen stehen euch auf der www.dbz.de Internetseite zur Verfügung.
Ja, das war's. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Uns auch. Vielen Dank für euren Besuch. Und wir sind sehr gespannt auf die Heftausgabe im März 26.
Alles klar. Danke.
Danke.
Danke.